Lebensliebeslust mit Leib und Seele verbunden. Der Podcast mit Christina Sogel für Heilung mit Körper und Seele, für Erfüllung, Sinnlichkeit und Ekstase im Leben, in der Liebe und im Sex. Hallo, du atmendes Wesen. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit dir über die Weitergabe von Kriegserfahrungen an die nächsten Generationen. Das ist mir aus meiner eigenen Geschichte heraus ein echtes Herzensanliegen, weil es so viel unsichtbares Leiden mit sich bringt, das du beenden kannst, wenn du es erkennst. Du erfährst, wie es eigentlich konkret funktioniert, dass traumatische Erfahrungen deiner Eltern oder Großeltern in deinem Körper landen können, ohne dass du sie selbst erlebt hast. Das fand ich lange extrem spooky und wollte das unbedingt verstehen. Ich verrate dir auch, was ein Zeittunnel ist und was es bedeutet, in zwei Zeiten gleichzeitig zu leben. Und ich bringe dich mit dem Ort in dir in Kontakt, wo du selbst vielleicht fremdes Trauma in dir trägst. Am Ende zeige ich dir Möglichkeiten, dich davon zu lösen und in deinem eigenen Leben anzukommen. Georg ist Mitte 50 und erfolgreicher Architekt in einem großen Betrieb. Er kommt nach einem heftigen Burnout und mehrmonatiger Behandlung in einer Klinik zu mir. Viele Jahrzehnte hat er bestens funktioniert, dann ist er zusammengebrochen. Nichts ging mehr. Er ist nicht mehr zur Ruhe gekommen und irgendwann ist sein Körper einfach morgens nicht mehr aufgestanden. In der Klinik haben mir die Behandler dann gesagt, wo ich überall Probleme habe. Vorher hatte ich keine. Georg und seine ganze Familie haben ihr Leben lang Sport gemacht. Immer waren sie unter den Besten. Zweitbester war schon nicht mehr wirklich gut. Oft kommt Georg mit Verletzungen zu mir, Schmerzen oder Zerrungen, weil er sich überfordert hat oder Verletzungen, weil er einfach gemacht und seinen Körper nicht beachtet hat. Wie schon Georgs Großvater ist auch sein Vater strammer Nazi. Man spricht zwar nicht mehr darüber, aber auf dem Speicher stehen Kisten mit Dokumenten und Abzeichen. Der Vater bestimmt alles und ignoriert Einwände einfach. Alles, was weniger ist als Herrenmenschenqualität, ist nicht nur wertlos, sondern gefühlt lebensgefährlich. Ein echtes No-Go. Hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder, flink wie ein Windhund. Schläge gab es keine, aber Schwäche ist ein Fremdwort in Georgs Leben. Deshalb musste Georgs Körper übernehmen, als nichts mehr ging. Erst muss er mehrere Stunden einfach an meinem Körper liegen und spüren, dass ich nicht nervös werde oder weggehe, wenn er keine messbare Leistung bringt. Er wird ruhiger und er mag es, körperlich im Kontakt zu sein. Erst mit der Zeit merkt Georg, dass er sich eigentlich überhaupt nicht spürt. Keine Gefühle, keine Grenzen, nichts. Für das, was sich langsam zu regen beginnt, hat er zuerst gar keine Worte. Darüber wurde in meiner Familie nie gesprochen. Alles war nur funktional. Meine Eltern haben mir viel Freiraum gelassen und mich zur Selbstständigkeit erzogen. So beschreibt Georg es. Langsam verstehe ich, für Bedürfnisse nach Nähe oder Halt gab es keinen Platz. Die Kinder sollten allein klarkommen und nicht die Funktionalitäten stören. Die Angst und Verlassenheit, als er als kleiner Bub natürlich allein zur Schule ging oder vom 5-Meter-Brett sprang, konnte er sich nicht leisten zu fühlen. Zu sehr hatte er gelernt, sich für Schwäche zu schämen und sie um jeden Preis zu vermeiden. Georg steckt zwar voller Wut, hat sie aber lebenslang heruntergeschluckt und schnell die Situation verlassen. Irgendwann hat er sie nicht mal mehr gespürt. Georg ist ein Mitläufer in seinem Leben. Kann alles, macht alles, was er soll. Nur selbst gestalten tut er nicht. Ein Nein kann er nicht aussprechen. Und dann ist es auch schwer mit den Ja's. Georg kämpft mit Sinnlosigkeitsgefühlen, wenn er sich fragt, wie es die nächsten 20 Jahre weitergehen soll. Viele Stunden arbeiten wir daran, dass Georg sich bei dem, was er bei mir tut, spüren kann. Die Seele dabei mitnehmen kann, statt sie einfach abzulegen und ohne jedes Gefühl zu machen. Immer wieder, wenn er meine Angebote zu schnell annehmen will, halte ich inne und ermutige ihn, genau hinzufühlen. Ob und wenn ja, wie es ihm wirklich entsprechen würde. Das ist mühsam für Georg, weil es oft langsamer geht, als er gut finden kann. Aber so merkt er, dass er doch Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen hat. Er hat gelernt, wenn er unruhig ist, Angst hat oder einfach einen Wunsch nach Nähe, dass ich ihn dann halten kann. Erst ging das nicht wegen seines Schuldgefühls seiner Frau gegenüber. Berührung, Wärme und Halt kannte er nur in Verbindung mit Sex, jenseits davon nicht. Auch darum drängte er so sehr auf Sex, allein schon, weil er nur damit zur Ruhe kommen konnte. Nach etlichen Monaten der Arbeit lade ich Georg ein, seinem inneren Vater mal leibhaftig mit der inzwischen etwas spürbareren Wut zu begegnen. Damit meine ich eine körperliche Konfrontation mit einem Platzhalter. Georg kriegt schon bei meiner Einladung schreckweite Augen. Zum Glück kann er das schon spüren und ausdrücken. Also baue ich erst einmal nur die Szene auf, wie sie in seinem Innern ist, und wir beobachten sie gemeinsam von Weitem. Zwei Stühle in einem Abstand von vielleicht einem Meter. Auf einem davon mein riesiger, giftgrüner Sitzsack. Den hat Georg dafür ausgesucht. Beim Anschauen rutscht er ganz dicht an meinen Körper ran und nimmt meine Hand. Er merkt es nicht, aber es fühlt sich an, als würde ein Ertrinkender nach einem Strohhalm greifen. So fest fasst er. In der Antwort meines Körpers beruhigt sich seine Angst so weit, dass er sich auf seinen Stuhl dem Vater gegenübersetzen kann. Was dann passiert, beeindruckt mich. Sein Körper sitzt zwar dort, aber ich kann ihm dabei zusehen, wie seine Seele daraus entweicht und er innerlich in sich zusammenfällt. Der Atem versiegt, sein Rücken sackt zusammen. Die Schultern werden schlaff. Ein absolut ungewohnter Anblick bei diesem drahtigen und durchtrainierten Mann. Er spricht nur noch tonlos und bald gar nicht mehr. Nur auf meine Frage hin kann er noch flüstern, dass er eiskalte Füße hat, seinen Körper nicht mehr spürt und Halt gebrauchen könnte. Ich stelle mich hinter seinen Stuhl und fasse mit meinen Händen seine Schultern. Seinen Kopf legt er an meinen Bauch. Seine eiskalten Füße habe ich vorher in eine Wolldecke gewickelt. Ich spüre seine rasende Panik in meinem Körper flattern. Freeze, Trauma in Aktion. Es dauert lange, bis er wieder atmet, seinen Körper etwas besser spürt und die Füße einen Hauch wärmer werden. Aber die Wut ist weiter weg als der Nordpol. Unfühlbar, ja sogar undenkbar geworden. Das geht erst in anderen Stunden im Kontakt mit mir wieder, wo er sich sicher fühlt. Wut, Vernichtungsangst und Täterschuldgefühl in einem Körper. Eine fatale Mischung, bei der erst einmal fast nichts übrig bleibt von dem sportlichen Mann. In einer späteren Sitzung hat Georg sich schon besser mit seiner Wut verbunden. Wir haben inzwischen viel über den Vater, den Großvater, dessen Waffen-SS-Mitgliedschaft und völlig fehlendes Schuldempfinden gesprochen. Nur formal hat er sich nach Kriegsende entnazifizieren lassen und nicht mehr über seine tiefe Leidenschaft für den Nationalsozialismus gesprochen. Aber in seiner Wortwahl und so manchem Kommentar kroch sie unter die Haut. Das Täterschuldgefühl wanderte über seinen Sohn in seinen Enkel und wirkte dort, sobald er etwas gegen den Willen von jemand anderem an hätte beanspruchen können. Deshalb kippt Georg immer wieder um und verstummt, wenn er seinem Chef widerspricht und der nicht gleich zustimmt. Jetzt möchte er es üben. Wir bauen die Szene auf, diesmal auf dem Boden. Der Sitzsack, Georg davor auf dem Boden. Wieder rutscht er, wenn auch nicht so dramatisch wie mit seinem Vater, in die Opferposition und findet sich furchtbar armselig dabei, schaut sich selbst also gleichzeitig mit den Augen des verinnerlichten Vaters an. Ich setze mich hinter ihn. Er lehnt sich an mich an und als er wieder lebendiger wird, ermutige ich ihn, bei seinem Anliegen und seiner Wut anzuknüpfen. Er erprobt seine Stimme. Langsam bekommt sie etwas mehr Substanz. Dennoch spüre ich die Hemmung in ihm. Ich weiß, es ist ein Wagnis, aber ich lade ihn ein, sich von mir zu lösen und mal den Platz des Chefs auf dem Sitzsack einzunehmen. Sich als Täter kraftvoll und mächtig zu fühlen. Weil er sich als Opfer so armselig findet, rutscht er im Sitzen Richtung Sack. Aber auf halber Strecke geht es nicht weiter. Rien ne va plus. Zum ersten Mal kann er sein Mitläufer-Dasein spüren. Danach verändert sich vieles. Unter anderem erlöst Georg seine Kinder von dem unglaublichen familiären Leistungsdruck. Georg trug das Trauma der Täterschuld in sich, obwohl er lange nach Kriegsende geboren wurde. Wo sein Großvater und sein Vater diese Schuld verleugnet hatten, landete sie in dem unschuldigen, aber fühlenden Kind. Georg war dem Herrenmenschenanspruch seines Vaters und dem unterwürfigen Stillschweigen seiner Mutter dazu Tag für Tag ausgesetzt und konnte daran natürlich nur scheitern. Diese Mischung aus nicht bewusster Herrenmenschenidentität, Versagens- und Vernichtungsangst machte, bis er zu mir kam, einen unterschwellig vor Ohnmacht und Enttäuschungswut strotzenden Mitläufer aus ihm. Die Befreiung von Schuldgefühl bezahlt mit lebenslanger Ohnmacht und Abhängigkeit von anderen. Was bei Georg das Trauma der Täterschuld war, war in meiner Geschichte das Thema Flucht, Heimatlosigkeit, Verlust und Bombardierung. Im Winter 1944 musste meine Mutter mit ihrer Mutter und 5 Geschwistern aus Ostpreußen vor den Russen flüchten. Sie war 7 Jahre alt. Ihr Vater blieb erst einmal dort. Auf der Flucht verhungerte ihre jüngste Schwester und endlich in Berlin angekommen, starb ihre Mutter an Tuberkulose. Was sie auf der Flucht noch alles erlebt hat, hat sie bis auf ein paar rührselige Anekdoten mit ins Grab genommen. Ihre Antwort auf meine Bitte, mir davon zu erzählen: Dann sterbe ich bestimmt. Das war's. In Ostpreußen waren sie wohlhabend gewesen. In Schleswig-Holstein, wo die Flucht endete und ich später geboren wurde, war sie ein Niemand. Geduldet, aber nicht erwünscht. Ich kam ein Vierteljahrhundert später auf die Welt. Ohne Vater, ohne Geschichte, ohne Heimat. Keine Fotoalben. Kaum Geschichten von Eltern, Großeltern, Verwandten. Keine Gemeinsamkeit, nur Vereinzelung. Ich habe schon als Jugendliche gesagt, ich habe mich selber erzogen. Obwohl ich immer wieder hörte, ich sei ein Wunschkind, fühlte es sich so ganz anders an. Geduldet, wenn ich genau den Vorstellungen meiner Mutter entsprach, ansonsten vergessen und wertlos, unerwünscht. Erst viel später begriff ich, wieso. Das war mein vererbtes Flüchtlingsschicksal. Auch wenn ich von der Flucht selbst fast nichts erfahren habe, habe ich sie dennoch erlebt. Meine Mutter war eine Meisterin darin, mit weich schmelzender Engelsstimme aus dem Nichts heraus Sätze fallen zu lassen, die mich in Sekunden vernichten konnten. Völlig unvorbereitet. Wie der Russe, der plötzlich vor mir stand, oder Bomben, die vom Himmel fielen. Fast ein halbes Jahrhundert war ich vor diesen Sätzen auf der Flucht. Immer auf der Hut. Nach dem Tod meiner Mutter merkte ich körperlich die Erleichterung und Abwesenheit von Angst, wenn ich in meinen Heimatort kam. Als hätte jemand einfach eine klebrige, graue Masse von mir genommen. Kriegsende auch in mir. Beinahe gibt es so viele verschiedene Trauma-Varianten wie Menschen, und doch teilen wir auch manches. Herrenmenschenanspruch, Versagensangst, Täterschuld, Vernichtungsangst. Gerade bei uns Deutschen Verwirrung zwischen Täter und Opfer sein, ohnmächtiger Wut und Schuldgefühl. Todesangst, Verlustangst und Schmerz an der Front oder bei Bombardierungen. Abstumpfung und Taubheit, wenn auch der dritte Sohn nicht mehr von der Front nach Hause kam. Scham für eigene Bedürfnisse durch Hunger, Armut und zerreißenden Mangel. Wiederaufbau, nach vorn schauen, nur nicht zurück, sonst bricht der Damm und es ist vorbei mit Funktionieren. Gefühlstaubheit, um überhaupt weitermachen zu können. Wie Georg oder ich trägst du deine ganz eigene Traumageschichte in dir. Die Weltkriege sind so wahrscheinlich ein Teil davon, weil eben fast niemand damals nicht davon betroffen war. Und wenn, dann musste er sich fast dafür schon schämen. Überlebensschuld. Einer der wenigen, die unbeschadet davonkamen. Womit habe ich das verdient? Ich habe ja nichts dafür getan. Es gab kaum einen traumafreien Raum, also auch kaum Menschen, die den Betroffenen hätten offen, weich und einfühlsam zuhören und Anteil nehmen können, ohne eigenem Trauma zu begegnen und sich abschotten zu müssen. Selbst wenn meine Mutter damals gleich zu einem Therapeuten gekommen wäre, wäre höchstwahrscheinlich auch der mit seinen Erfahrungen in Kontakt gekommen, sobald die kleine Elisabeth nur den Mund aufgemacht hätte. Darum musste der Krieg über so viele Generationen in den Menschen weiter toben, weil er nicht in warmen Verbindungen und Worten heilen konnte, nicht von dem Grauen erzählt werden konnte. Es nicht geteilt und darin erwärmt und verändert werden konnte, nur verschlossen. Eiskalt und ohne Worte bis heute. Schmerzhafte Nichtberührung. Kindliches Leid, eine Bagatelle für Eltern, die Front, Flucht, Hunger oder Bombennächte erlebt hatten. Was hast du denn schon für ein Problem? Dir geht es doch gut. Meere von ungeweinten Tränen. Es ist für uns eine ganz besondere Schwierigkeit, diese Art von Trauma bewusst zu fassen zu kriegen. Das Schwierige daran, sie besteht zu einem guten Teil aus der Abwesenheit, dem Fehlen von etwas an bestimmten Stellen und allgemein. Es ist so viel leichter als schlimm zu erkennen, wenn wir Schläge oder körperlichen Missbrauch erleben. Das klingt vielleicht so, als wollte ich Trauma miteinander vergleichen. Erstens geht das nicht und zweitens ist es das Letzte, was ich will. Außerdem haben auch viele kriegstraumatisierte Väter und Mütter mit Worten, Lautstärke, Händen, Kleiderbügeln und Gürteln auf uns Kinder eingeschlagen, um den eigenen Schmerz nur nicht zu spüren. Ich möchte dich unbedingt für diese spezielle Schwierigkeit sensibilisieren, weil du dich sonst vielleicht zu Unrecht gar nicht angesprochen fühlst und das Problem weiter unterhalb von deinem Radar fliegt. Für den Fall, dass es dich näher interessiert, nenne ich dir ein paar Bücher, die dieses Problem von unterschiedlichen Seiten beleuchten und die für mich wichtige Weichenstellungen waren. Du findest sie unter dem Podcast verlinkt. In dem Roman »Das kalte Haus – Meine unglückliche Kindheit in einer heilen Familie« macht Martin Osterberg es zwischen den Zeilen fühlbar, dieses Abwesende, Fehlende. Für ihre drei Bücher »Kriegskinder«, »Nachkriegskinder« und »Kriegsenkel« hat die Journalistin Sabine Bode viele Interviews mit Menschen aus den jeweiligen Generationen geführt, von denen sie erzählt. Darin wird dieses unsichtbare Fehlen und andere Gemeinsamkeiten sichtbar. Wie funktioniert das jetzt also, dass das Trauma deiner Mutter oder deines Vaters in dir landet? Seit einiger Zeit gibt es den medizinischen Zweig der Epigenetik. Dort wurden deutliche Hinweise dafür gefunden, dass Trauma sich auch im genetischen Code der Zellen niederschlägt und vererbt wird. Vor deiner Geburt warst du im Bauch deiner Mutter all ihren bewussten und unbewussten Gefühlen ausgesetzt. Ihre Hormone sind 1:1 durch deine Adern geflossen. Für das mögliche Trauma deines Vaters gilt dieser Weg nicht. Was mich aber selbst viel mehr interessiert hat, war die spannende Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Das lässt sich ja nicht wirklich klären, wenn alles gleichzeitig da ist und vor 100 Jahren gab es ja noch keine Epigenetik. Ich wollte also unbedingt verstehen, was ganz konkret in den Beziehungen passiert, wie diese schrecklichen Erfahrungen von einem Menschen in einen anderen, der sie gar nicht erlebt hat, umgeschichtet und dort deponiert werden können. In der Tiefe der Begegnung mit meinen Patienten und ihren Körpern habe ich Antworten darauf gefunden, die ich mit dir teilen möchte. Ein zentraler Punkt ist, dass es so unbewusst und unterdrückt ist, um damit weiterleben zu können. Es gibt also keine Worte dafür. Nur ein Nichtbenennen, ein Aussparen aus dem, worüber gesprochen wird. Eine spezifische Unberührbarkeit ist die Spur. Es ist also etwas, das genau außerhalb der Worte stattfindet, im Dialog der Körper, der Mimik und Gestik, des Feinstofflichen. Wann und worauf wird auf welche Weise reagiert oder auch gerade nicht reagiert? An welcher Stelle wurden wir als Kind für Dinge verantwortlich gemacht, die unseren Müttern und Vätern nicht gelangen? Ein paar kleine Beispiele, die ich von den Körpern und zufällig zwischen den Worten meiner Patienten erfahren habe. Leas Mutter verlor mit 6 Jahren ihre Oma, ihren Opa und ihre Tante durch einen Autounfall. Ihre Mutter versank danach in einer Depression. Die Tochter der Tante, die ja ihre Mutter verloren hatte, wohnte danach mit im Haushalt wie eine Schwester. Im Familiendialog war das nicht ausgespart. Es existierte, war aber nur eine Tatsache ohne emotionale Bedeutung. Es war halt so. Lea hat eine gute und moderne Mutter, die sich viele Gedanken über ihr Kind macht, für deren Belange offen ist, viel Verständnis hat und sie gern unterstützt. Sie möchte alles richtig machen. Nur wenn Lea als kleines Mädchen verzweifelt war, keine Worte der Erklärung hatte und sich verschloss, berührte es in ihrer Mutter, diese Ohnmacht mit der depressiven eigenen Mutter in Verbindung zu kommen. Die konnte sie nicht aushalten. Dann war Lea plötzlich das schwierige Kind. Das Verständnis, das sonst möglich war, wie weggeblasen. Lea, verlassen darin, zog sich in eine schwarze, unteilbare Innenwelt zurück, die immer schwärzer wurde und so unendlich wehtat, dass Lea sich manchmal schneiden musste, um es aushalten zu können. Ihrer Mutter ging es gut, wenn nur das schwierige Kind nicht wäre. Hier ist es ein sehr spezifisches Trauma, das nur in dieser Familie stattfand. Es gab einen großen traumafreien Bereich, also auch vieles, wo emotionale Verbindung gelingen konnte. Wenn es aber in die Nähe dieser unerträglichen Gefühle kam, dann erstarrte Leas Mutter und Lea, nicht mehr ihre Mutter, war die so urplötzlich Verlassene. Der kleine Paul sieht mit seinem Vater, der als Jugendlicher im Krieg an der Front war, einen Film, in dem massenweise Robbenbabys erschlagen werden. Er ist entsetzt und bricht in Tränen aus. Der einzige Kommentar seines Vaters: Stell dich mal nicht so an, das ist ja nur im Fernsehen. Zum Glück findet Paul bei seiner älteren Schwester Ohren, eine warme, weiche Brust und Arme, die ihn mit seinen Tränen einfach halten. Wenn wir die Geschichte von Pauls Vater mitdenken, dann wird es wirklich nicht nur in seiner Schutzschicht von Taubheit Pillepalle gewesen sein, Mord und Totschlag in Massen von seinem gemütlichen Wohnzimmersessel aus nur auf einem Bildschirm zu sehen, statt es unmittelbar neben sich zu erleben. Es ist das, was nie in die Worte findet. Die kalten, tauben, ausschließlich funktional-rationalen Bagatellisierungen, Erklärungen und Antworten im Kontakt. Es sind die zurückweichenden, hart und kalt werdenden Körper der anderen, hochgezogene Augenbrauen, angehaltener Atem, ein veränderter Geruch, plötzliche hektische Betriebsamkeit, Ablenken, Verstummen und Abschweifen, eine Abkühlung um mehrere Grad. Es sind die kalten Wände, auf die wir mit unseren kleinen, so angewiesenen Körpern, mit unserer Angst, unserem Schmerz geprallt sind. Diese anderen Körper ließen uns ihre Verlassenheit, die so auch unsere wurde, so bodenhart fühlen in den kalten, beschämenden, bewertenden oder sogar stigmatisierenden Reaktionen. Wir können Weitergabe von Trauma als einen doppelten Austausch beschreiben, der unbeabsichtigt und unbemerkt geschieht. Die traumatisierten Eltern enteignen unsere kindliche Lebendigkeit, indem sie fordernd und hartnäckig danach fragen, Zugriff darauf verlangen und sie vereinnahmen. All das bist du nur durch mich geworden. Vielleicht sagen sie das nicht, aber wir spüren es. Das Loch, das durch diese heimliche Enteignung bildlich in unserem Innern entsteht, füllen sie mit ihrem eigenen Trauma an, indem sie uns an den Stellen mit den traumanahen Gefühlen radikal abprallen lassen. Ich nehme bewusst diese grausamen Worte, weil wir das, was so normal war, in der Grausamkeit kaum sehen können und mögen. In einem weiteren Buch, Das Ende der Sprachlosigkeit, das mich sehr beeindruckt hat, bin ich mit dem in Berührung gekommen, was als Zeittunnel beschrieben wird. Es geht noch tiefer als bis zu den Gefühlen und beschreibt, wie wir Folgegenerationen von Traumatisierten wie in zwei Zeiten gleichzeitig leben. In unserer aktuellen und in der traumatischen Zeit unserer Eltern oder Großeltern. Ein Beispiel dafür, dass nicht nur die Gefühle weitergereicht werden, sondern sogar die inhaltlichen Szenen, ist mir noch sehr in Erinnerung. Das Beispiel erzählt von einem Enkel eines im Holocaust ermordeten Juden, der ein geheimes Forschungsprojekt offenbarte. Er untersuchte nachts das Verhalten von Mäusen, während er sie im Ofen vergaste. Über die Geschichte seiner Großeltern wusste er nichts. Dieses Beispiel war es, das mich meinen Zeittunnel zu der Fluchterfahrung meiner Mutter erkennen und spüren ließ. Wie findest du jetzt heraus, ob du auch in zwei Zeiten lebst und wie vor allem findest du den Rückweg, um ausschließlich in deinem Leben anzukommen? Den ersten Schritt bist du eben schon gegangen. Du hast eine Ahnung davon bekommen, wo du suchen kannst. Die nächsten Schritte in kurz: Halt und Verbundenheit erleben statt Verlassenheit. Fühlen, wofür es keine Worte gibt. Das heilsame Weichwerden in lebendiger Trauer erfahren. Veränderung und Lebendigkeit erleben, wo so lange Erstarrung war. Gemeinsam Worte finden, wo Sprachlosigkeit war. Meine Erfahrung ist, um von der Erkenntnis zur Heilung zu kommen, ist oft erst eine körperliche Kontrasterfahrung nötig. Manchmal reicht sie mit dir allein. Aber weil die Verlassenheit das ist, was schlimme Erfahrungen überhaupt erst so unerträglich und dadurch traumatisch macht, und weil Verlassenheit nicht nur eine seelische, sondern eine seelisch-körperliche Erfahrung von Unberührtsein ist, weil wortloses Trauma im Körper gespeichert ist, braucht oft erst dein Körper die Erfahrung von Sicherheit, Halt und Verbundenheit, bevor du es wagen kannst, die Gefühle zu fühlen, mit denen du einst so verlassen warst. Ein beeindruckendes Beispiel dafür findest du am Anfang der 4. Podcast-Folge »Vermintes Land, was Berührung heilsam macht«. Für zwei Körper und Seelen ist der allein unerträgliche Schmerz plötzlich nur noch heftig, aber aushaltbar. Dann kann in die Erstarrung Leben fließen und was immer war, kann sich verändern. Leben steht nicht still, es fließt. Wenn der andere Körper auch noch hilft, Worte zu finden in deiner Sprachlosigkeit, wird deine Geschichte umgeschrieben. Jetzt möchte ich dich aber zumindest noch ein paar Schritte weiter auf den Weg der Heilung mitnehmen. Als Ausgangsposition ist dafür die Übung aus der 1., der 2. oder der 3. Podcast-Folge hilfreich, aber nicht notwendig. Atmen und lauschen, liegen oder schütteln. Lauschen ist die Minimalvariante, liegen vertieft und bietet wie in Folge 2 die Möglichkeit, lebendig zu bleiben. Schütteln im Stehen gibt dir selbst am meisten Halt und Möglichkeit zu regulieren. Du schaust also, was sich für dich richtig anfühlt und lässt dich dann, wenn du magst, auf meine Worte ein. Egal, ob du stehst, sitzt oder liegst, schließt du deine Augen und verbindest dich mit deinem Atem. Atme durch den Mund und atme bewusst tiefer als sonst. Experimentiere, bei welcher Tiefe des Atems deine Gedanken ruhiger werden, du sie loslassen kannst und durchlässiger wirst für meine Worte. Lausche jetzt besonders auf die Antworten, die dein Körper gibt. Was hat deine Mutter dir von früher erzählt, aus der Zeit, als sie klein war? Was war es für eine Situation, in der sie es erzählt hat? Was waren es für Geschichten? lange, detaillierte und facettenreiche, lebendige Romane oder holzschnittartige, immer gleiche Kurzgeschichten. Was hat sie mit Worten erzählt und was nur mit ihrem Körper? Wie hat sie geschaut dabei? Wie geatmet? Wie hat ihre Stimme geklungen? Auch wenn du dich nicht erinnern kannst, lausche deinem Körper, was für eine Botschaft deiner Mutter in der Stille in ihm klingt. Und wie ist die Antwort deines Körpers auf ihre Botschaft? An welchen Stellen reagiert dein Körper? Und was sind es für Empfindungen dort? Was erzählen sie dir, wenn du ihnen folgst? Und dein Vater, was hat er aus seiner Kindheit erzählt? Was hatte er für Geschichten? Was hat sein Körper erzählt? Waren es andere Botschaften als die deiner Mutter? Passten ihre beider Botschaften zusammen? Ähnlich oder entgegengesetzt? Lausche deinem Körper, wie reagiert er? Kommt etwas ins Fließen? Oder stockt das, was zuvor geflossen ist? Ist da Taubheit? Kälte? Was ist da? Schau, wie lange es gut für dich ist, diesen Empfindungen zu folgen. Und wenn du bei ihnen bleiben möchtest, unterbrich mich einfach für eine Weile, bis du in deinem Tempo wieder in der Außenwelt ankommen möchtest. Jetzt danke ich dir von Herzen, dass du in diesem schweren Thema bis hier bei mir geblieben bist. Du hast in dieser Folge gelernt, wie es konkret funktioniert, dass traumatische Erfahrungen deiner Eltern oder Großeltern in deinem Körper landen können, ohne dass du sie selbst erlebt hast. Was es bedeutet, in zwei Zeiten gleichzeitig zu leben. Du hast einen Weg erfahren, den Rückweg aus dem Zeittunnel anzutreten und in deinem Leben anzukommen. Und du bist damit in Kontakt gekommen, welches Erbe du in dir trägst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kommentiere sie gerne in meinem Blog auf der Webseite oder hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Wenn du mehr von mir lernen möchtest, komm in meinen Tribe und begleite mich, indem du meinen Newsletter abonnierst. Und nun lass uns zusammen mutig sein zu heilen, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.